Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Herzlich willkommen. Eskalation im Nahen Osten. An diese Worte hat sich die Welt vermeintlich schon gewöhnt. Doch die Menschen vor Ort können sich nicht daran gewöhnen. Der Iran hat gestern Abend Israel angegriffen und damit auf Tötungen von Hamas- und Hisbollah-Anführern reagiert, nach eigenen Angaben, die Israel zugeschrieben werden. Jetzt wird wiederum fest mit einem israelischen Angriff auf den Iran gerechnet. Die Lage der Menschen und wie es ihnen geht, das Leid der Menschen, deutlich wichtiger als zum Beispiel der Ölpreis. Aber ein Blick auf die sogenannten Märkte zeigt, wie angespannt die Lage ist. Deshalb schauen wir uns das in dieser Sendung genauer an. Und außerdem bis 14 Uhr der Traum vom nahtlosen Reisen. Die Bundesregierung hat das Mobilitätsdatengesetz auf den Weg gebracht und Altersvorsorge. Was junge Menschen beachten sollten. Es gibt im Grunde keinen Zweifel daran, dass Israel den Iran bald angreifen wird, nachdem es gestern andersherum der Fall war. Die Eskalation, die auf diplomatischer Bühne abgewendet werden sollte, sie ist eingetreten und die Lage könnte weiter eskalieren. Wir sprechen gleich über die Perspektive der sogenannten Finanzmärkte und auch über die Frage, ob diese zu abgeklärt auf die Lage schauen. Aber zunächst bringt uns Julio Segador in Tel Aviv auf den neuesten Stand.
Knapp 200 ballistische Raketen aus dem Iran und der Terroranschlag in Jaffa mit mehreren Toten haben bei den Menschen in Israel Spuren hinterlassen. In den israelischen Medien spekulieren die Experten, wann der israelische Vergeltungsschlag erfolgen könnte. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte noch in der Nacht deutlich gemacht, dass der Iran für seine Aggression einen hohen Preis zahlen werde. Der frühere Luftwaffengeneral Amos Yadlin sieht sein Land im Israel-Radio vor einem Dilemma. Wir stehen im Grunde vor demselben Dilemma, vor dem der Iran stand. Der Premierminister kündigte eine Reaktion an und ich gehe auch davon aus, dass es eine geben wird. Aber wird sie einerseits stark genug sein, um den Iran vor einem weiteren Vergeltungsschlag abzuschrecken und wird sie andererseits keinen Krieg in der gesamten Region entfachen? Ungeachtet des iranischen Angriffes setzt Israel seine Militäroffensiven im Libanon und im Gazastreifen fort. Nach Angaben der israelischen Armee rückt das Militär im Rahmen der Bodenoffensive weiter vor. Es seien im Südlibanon Waffenlager und Terrorinfrastruktur der Hisbollah zerstört worden. Auch im Gazastreifen gab es heftige Kämpfe. Hier bombardierte die israelische Armee nach eigenen Worten eine Kommandozentrale der Hamas, die in einer Schule untergebracht gewesen sein soll. Nach palästinensischen Angaben wurden bei dem Angriff mindestens 32 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten. Schockiert sind die Menschen in Jaffa, im Süden von Tel Aviv. Die Stadt hat einen hohen Anteil an palästinensischen Israelis. Dass zwei palästinensische Terroristen aus Hebron mehrere Personen an einer Tramhaltestelle regelrecht exekutierten, schockt Jen Arieli. Sie ist die stellvertretende Bürgermeisterin von Jaffa. Seit Beginn des Krieges war es in Jaffa ruhig. Jaffa ist ein Ort, an dem wir gemeinsam leben, ein Ort der Koexistenz. Vor den anstehenden Feiertagen werden wir unsere Präsenz erhöhen und auf alles vorbereitet sein. Wir arbeiten dabei eng mit der Polizei zusammen. Israel geht in das neue jüdische Jahr. Die Sorgen sind die alten.
Das war ein Beitrag von Julio Segador aus Tel Aviv. Und damit gehen wir an die Deutsche Börse in Frankfurt am Main. Unser Reporter dort ist Samir Ibrahim. Samir, ich frage mal etwas überspitzt. Schauen die Händler bei Ihnen auch emotional und betroffen auf das Leid in der Region oder geht es Ihnen am Ende eigentlich nur um den Wert Ihrer Anlagen?
Naja, es sind schon auch Menschen, die hier arbeiten, muss man mal so sagen. Also als gestern diese Eilmeldung kam, die USA warnen vor einem unmittelbar bevorstehenden Schlag des Iran gegen Israel. Da wurde das hier schon ein bisschen stiller, bevor dann eben auch der DAX so deutlich eingebrochen ist. Und es sind hier auch Händler, zum Beispiel aus Palästina oder eben aus dem Iran mit auf dem Parkett. Die sind natürlich sehr betroffen und da hat man dann schon logischerweise Kollegen, die da betroffen sind. Insofern, ja, doch. Es sind schon eben Menschen, die hier auch Emotionen zeigen.
Emotionen und dennoch der professionelle, möglichst sachliche Blick auf die Investments zumindest. Wo steht denn in der aktuellen Situation nach der Eskalation im Nahen Osten der deutsche Aktienindex?
Ja, aktuell bei 19.119 Punkten. Und wer es verfolgt hat, die Nachrichten sind ja eben nicht besser geworden heute Vormittag. Das ist ein Minus von fast 100 Punkten oder ein halbes Prozent, das wir hier sehen. Das war zwischendurch heute Morgen noch besser. Aber wir wollen darüber auch reden mit Tim Exner von der Steubing AG, der auch hier mit auf dem Parkett arbeitet als Marktanalyst. Ich frage jetzt auch mal so, weil der Kollege das gerade so gefragt hat, kann man Gefühle da ausblenden?
Ja, die ersten Gefühle, die eintreten, sind natürlich zunächst mal Betroffenheit. Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr kamen ja die News entsprechend über die Ticker, dass entsprechend der Angriff geplant ist und auch durchgeführt wurde. Das macht einen als Händler natürlich schon sehr, sehr betroffen. Auch gerade die Kollegen aus der Region in der Welt, die dann hier auch arbeiten, die sind natürlich auch sehr betroffen. Aber man muss natürlich als Händler dann auch im zweiten Schritt auch zur Tagesordnung wieder übergehen und sich entsprechend um die Quotemaschine kümmern. Also man hat ja die Anzahl an Wertpapiere, die man betreut, sowohl Aktien als auch Anleihen als auch ETFs. Also es geht dann natürlich nach der ersten Betroffenheit dazu über, die Quotemaschine entsprechend einzustellen und natürlich auf diese dynamische Nachrichtenlage, die dann an so einem Nachmittag wie gestern herrscht, wo der DAX ja morgens ins Plus gegangen ist und dann entsprechend dreht aufgrund der Nachrichtenlage, dann entsprechend als Händler auch professionell und schnell zu reagieren und entsprechend die Quotemaschine und die Börsenkurse entsprechend anzupassen.
Gut, dann kommen wir mal auf die Entwicklung, die wir da aktuell gesehen haben. Sie haben es ja gerade angesprochen, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Wir haben zuletzt ja hier auch Rekorde gesehen, gerade beim DAX durch die Zinsfantasien getrieben. Können die sich zeitnah wieder durchsetzen oder sehen wir jetzt hier mittelfristig erst einmal große Vorsicht?
Also ich würde sagen, im Moment sind die geopolitischen Risiken deutlich im Vordergrund. Im Moment denken die Anleger noch nicht an Leitzinsen oder auch an Konjunkturdaten aus den USA, die ja noch am Ende der Woche anstehen. Im Moment geht es natürlich kurzfristig um die Geopolitik. Und hier ist es natürlich so, dass jetzt im Prinzip der Gegenschlag von Israel entsprechend aussteht und die Börsen sich darauf auch vorbereiten, was kommt und wie es kommt. Insofern, die geopolitischen Risiken sind im Moment an der ersten Stelle und die Händler achten im Prinzip dahingehend auf eingehende Nachrichten.
Dann gehen wir mal auf die klassischen Anlagen, die da immer direkt betroffen sind. Öl ist ja nun gerade in der Region nicht ganz unwichtig, um das so zu sagen. Gestern erneut gleich gestiegen als erste Reaktion. Wie empfindsam ist der Ölmarkt da aktuell?
Ja, der Ölmarkt ist natürlich in der Region besonders sensitiv oder aus Nachrichten aus der Region natürlich besonders volatil, auch in der Reaktion. Wir haben gesehen, dass die allgemeine Angst an der Börse deutlich angestiegen ist. Also der Volatilitätsindex in Chicago ist deutlich angestiegen. Ebenso der Ölpreis und natürlich auch der Goldpreis von Sonntag auf Montag und auf Dienstag. Also wir sehen die klassischen Reaktionen. Die sicheren Assets sind gesucht, wie zum Beispiel Gold. Wir sehen die Angst, also die Volatilität an der Börse steigt an. Und natürlich speziell aus News aus der Region natürlich auch der Ölpreis ist deutlich gestiegen.
Ja, der Goldpreis ist ein bisschen zurückgekommen jetzt bei 2650 US-Dollar, aber eine richtige Fluchtwährung ist ja auch immer der US-Dollar selbst, dass den Euro dann wieder natürlich unter Druck setzt. Zuletzt hatten wir ja auch da eine große Zinsdiskussion. Aktuell der Euro bei einem Dollar 10,74. Hält sich das oder wird der Dollar immer stärker?
Der Dollar ist natürlich nach wie vor die Weltwährung Nummer eins. Insofern flüchten die Anleger entsprechend in den US-Dollar, gehen raus aus dem Euro oder aus anderen Währungen rein in den US-Dollar. Das heißt im Prinzip, der US-Dollar wertet auf. Der Euro-Dollar-Kurs sinkt entsprechend und die Tendenz ist natürlich ein alter Reflex, aber der gilt natürlich auch nach wie vor und wird auch in Zukunft weiterhin gelten. Wir sehen es ebenso bei den Anleihen. Die US-Treasuries, also die Staatsanleihen aus Amerika, sind gesucht und auch die deutschen Staatsanleihen, die sogenannten Bunds, sind gesucht. Also der Kapitalmarkt geht in die sicheren Anleihen, sicheren Assets zurück, was dann entsprechend der US-Dollar und die genannten Anleihen sind.
Suche nach sicheren Anlagen in unsicheren Zeiten. Tim Exner von der Steubing AG war das. Vielen Dank.
Und wir bleiben noch bei möglichen Auswirkungen der Eskalation im Nahen Osten. Gibt es zum Beispiel Auswirkungen auf die Reisebranche?
Ja, also da sind die klassischen Aktien zu nennen. Lufthansa aktuell minus 4%, TUI minus 4,7%. Da geht logischerweise die Sorge um, das ist dann ja immer so, dass dieser Markt stark leiden könnte.
Ich muss persönlich immer noch etwas schlucken, wenn ich diesen Satz sage. Wenn Kriege ausbrechen oder eskalieren, wenn die Gewalt zunimmt, dann profitieren davon die Aktien von Rüstungskonzernen. So ist es häufig. Auch heute?
Ja, auch gestern. Das war, wenn Sie so wollen, dann wirklich Zynismus pur. Rheinmetall plötzlich an der DAX-Spitze nach diesen Nachrichten mit einem Plus von 5%. Auch heute noch geht es um 3% rauf. Hensoldt plus 4%. Es gibt eine Ausnahme. Renk, der Panzergetriebehersteller aus Augsburg, da geht es gerade runter um 2%. Da gibt es aber eben auch einen konkreten Grund dazu. Triton, der Großaktionär, hat ein neues Paket über Nacht platziert am Aktienmarkt. Das drückt natürlich den Kurs.
Relativ viel Bewegung heute bei Puma und Adidas. Warum?
Weil Nike seine Jahresprognose gestrichen hat, also der große Konkurrent aus den USA. Da werden beide aktuell so ein bisschen in Sippenhaft genommen oder beziehungsweise wurden in Sippenhaft genommen. Inzwischen hat sich das bei Adidas gedreht. Es gab ein paar Kommentare, die gesagt haben, naja, Nike, das sind hausgemachte Probleme und das könnte den Deutschen am Ende sogar helfen. Sie ihn also nutzen. Adidas profitiert aktuell davon, die Aktie mit einem Plus von 2%. Puma durfte nicht ganz so stark profitieren, da ist die Aktie leicht im Minus.
Zum Schluss noch der Blick auf den Anleihemarkt.
Ja, wir haben es ja gerade eben im Gespräch auch schon leicht gehört. Die Umlaufrendite entsprechend gestiegen auf 2,05%.
Samir Ibrahim war das an der Börse in Frankfurt am Main. Und im Handelssaal dort war heute auch Klaus Rosenfeld. Das ist der Chef des Automobilzulieferers Schaeffler. Der CEO wollte an der Börse den Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco aus Regensburg feiern. Damit entsteht einer der größten Autozulieferer weltweit. Aber wie passt die vermeintliche Feierstimmung zur Krisenlage der deutschen Autoindustrie? Und was ist mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen Stellenabbau, eine Kündigung, das Ende ihres Jobs möglicherweise fürchten? Bianca von der Au berichtet.
In der Automobilbranche reihte sich zuletzt eine Hiobsbotschaft an die nächste. Gewinnwarnung bei Volkswagen, Absatzprobleme bei Mercedes und BMW in China, Stellenstreichung bei den Autozulieferern ZF, Conti und Bosch. Mitten in der vielleicht größten Krise für die deutsche Automobilindustrie versprüht der Vorstandsvorsitzende des Autozulieferers Schaeffler Optimismus auf dem Frankfurter Börsenparkett.
Natürlich gehen wir durch eine Phase von großen geopolitischen Herausforderungen, makroökonomischen Herausforderungen. Auch in unserer Branche gibt es die große Transformation, die wir bewältigen müssen. Genau deswegen machen wir diesen Merger. Wir wollen uns in der E-Mobilität verstärken. Das war über viele Jahre eine strategische Lücke. Die schließen wir jetzt, die schließen wir erfolgreich. Insofern ist das jetzt ein Moment, wo man mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft schauen muss und die Zukunft gestalten muss.
Durch die Fusion mit Vitesco wird das börsennotierte Familienunternehmen Schaeffler nach eigenen Angaben zum drittgrößten Autozulieferer der Welt. Mit dem gestrigen Eintrag der Transaktion ins Handelsregister wurde die Verschmelzung wirksam. An der Börse wurde der Schritt heute gefeiert. Unter den Mitarbeitern der beiden Unternehmen geht derweil die Angst vor einem Stellenabbau um. Schaeffler CEO Rosenfeld drückt es so aus.
Wir haben bereits erwähnt, dass wir Synergien suchen werden. Die Synergien sind im Wesentlichen auf der Ertragsseite und bei den Kostensynergien zum Beispiel im Einkauf. Aber ja, es wird auch Anpassungen geben, denn es gibt natürlich auch Funktionen, die doppelt besetzt sind.
Das neue Unternehmen fungiert unter dem alten Namen Schaeffler. Firmensitz bleibt Herzogenaurach. Der Autozulieferer hat nach der Verschmelzung nun weltweit mehr als 100 Werke und rund 120.000 Beschäftigte. Vitesco war 2019 aus der ehemaligen Antriebssparte des Zulieferers Continental hervorgegangen und ist 2021 erst an die Börse gebracht worden. Kritische Töne kommen von Autoexperten Jürgen Pieper.
Wir haben eine echte Krise in der Autoindustrie, speziell in der Zulieferindustrie. Da passt eine solche Übernahme eigentlich nicht wirklich. Ja, zumal das Unternehmen über Monate hinaus, wenn nicht über 2-3 Jahre hinaus, mit der Integration von Vitesco sehr viel zu tun hat.
Aus Sicht von Schaeffler ist es eine Investition in die Zukunft. Die Strategie des fusionierten Unternehmens ist nach Angaben von CEO Rosenfeld in die E-Mobilität zu investieren, ohne das klassische Geschäft mit dem Verbrenner aufzugeben.
Damit stehen wir sozusagen auf 2 Beinen. Und das ist bei Gegenwind keine schlechte Basis. Das heißt, wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Wir glauben, dass es mit der Strategie mehr in die E-Mobilität und gleichzeitig das klassische Geschäft weiterzuführen, genau der richtige Weg nach vorne ist.
Mit einem Umsatz von mehr als 25 Milliarden Euro steigt das Unternehmen unter die Top 10 der weltgrößten Autozulieferer auf und ist zudem heißer Kandidat für den MDAX.
Das war ein Beitrag von Bianca von der Au. Die ersten Navigationssysteme fürs Auto waren damals eine Sensation, aber ziemlich dumm. Staus und Straßensperrungen kannten die Geräte oft nicht. Die Prognose, wann man am Ziel ist, die war wenig wert. Heute können Apps und Geräte meistens sogar Tipps geben, wie man einen Stau am besten umfährt. Wie voll ist welcher Waggon eines Zuges? Wie viele Taxis stehen gerade am Flughafen? Was tun, wenn der Bus ausfällt? Damit auch solche Fragen in Zukunft noch besser und möglichst in einer App beantwortet werden können, braucht es eine Menge Daten. Heute hat die Bundesregierung eine entsprechende Regelung auf den Weg gebracht. Das Mobilitätsdatengesetz. Volker Findhammer berichtet.
Solange man sich nur in einem Verkehrsverbund bewegt, klappt es meist mit den Informationen über Anschluss- und Verbindungsdaten, um zu sehen, ob das Ziel auch zur angegebenen Zeit erreicht werden kann. Schwieriger wird es immer dann, wenn sich die Fahrt über mehrere Verkehrsanbieter erstreckt. Dann bleibt häufig nur die Suche über verschiedene Webseiten oder die entsprechenden Apps, um den weiteren Reiseverlauf abschätzen zu können. Das soll sich mit dem heute vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachten Mobilitätsdatengesetz ändern. Diese Reform soll dazu beitragen, dass Reisende schneller und einfacher ÖPNV-Verbindungen und weitere Verkehrsmittel wie etwa Carsharing-Fahrzeuge oder auch E-Roller finden und Tickets kaufen können, ohne dabei wie bisher gleich mehrere Apps oder Webangebote nutzen zu müssen. Aber auch Autofahrer sollen von der Reform profitieren, indem etwa Staumeldungen, Umleitungen und sonstige Hindernisse besser verfügbar werden, da künftig die Informationen der verschiedenen Anbieter zentral gebündelt werden sollen. Vor diesem Hintergrund zielt das Gesetz auf ein wirklich umfassendes Angebot, wie Verkehrsminister Volker Wissing erläuterte.
Es geht dabei um Daten aus allen Mobilitäts- und Logistikbereichen, Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur, von Parkraum, die Pünktlichkeit von Verkehrsmitteln, genaue Ankunftszeiten, die Verfügbarkeit von Carsharing-Angeboten. Nur so kann man die Dinge miteinander verknüpfen und multimodale Mobilität mit verschiedenen Verkehrsträgern Alltag werden lassen.
Damit das auch funktioniert, sollen alle Anbieter ihre Daten über Verfügbarkeit und Ausleistung sowie Zeiten und eventuelle Störungen in Echtzeit weitergeben. Und wenn sie das nicht tun, können sie mit einem Bußgeld belangt werden. Für die Koordinierung soll die Bundesanstalt für Straßenwesen in enger Zusammenarbeit mit den Ländern sorgen. Allein für die Vermarktung und daraus abgeleitete spezifische Angebote sollen wieder private Anbieter mit neuen Geschäftsmodellen sorgen können. Bei einigen privaten Anbietern wie etwa Flixbus gab es jedoch Bedenken, dass mit dem umfassenden Datenabruf auch Daten über das tatsächliche Geschäft preisgegeben werden. Dem aber widerspricht der Verkehrsminister.
Wir haben das Verfahren so aufgesetzt, dass Geschäftsgeheimnisse selbstverständlich gewahrt werden, aber Daten, die die Gesellschaft braucht, auf die können wir nicht verzichten. Wir werden, wenn wir Datenverfügbarkeit nicht ernst nehmen, in den nächsten Schritten der Digitalisierung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass künstliche Intelligenz die Prozesse beschleunigt, werden wir nicht vorne mitspielen können. Deswegen ist das im Interesse unseres Landes, dass Daten verfügbar sind.
Für den Bundesverband der Verbraucherzentralen ist die Reform lange überfällig. Die Verbraucherverbände fordern aber auch eine generelle Chancengleichheit beim Zugang zu den Daten ein, um eine Monopolisierung bei künftigen Mobilitäts-Apps zu verhindern.
Volker Findhammer berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Es ist ja durchaus menschlich, noch nicht so sehr an jene Dinge zu denken, die weit weg wirken, die Konsequenzen des Rauchens etwa, wenn man gerade damit angefangen hat, die Auswirkungen des Klimawandels oder die Altersvorsorge. Es macht aber Sinn, sich dennoch um diese Dinge zu kümmern. Die Gesundheit, das Klima und genau die Altersvorsorge. Gregor Lischka berichtet, was junge Leute beim Thema Finanzen beachten sollten.
Joshua ist um die 20 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer und ist gerade im dritten Lehrjahr. Bis zur Rente sind es also wahrscheinlich noch 45 Jahre. Sorgen darum macht sich Joshua allerdings schon heute.
Ich sag dir ehrlich, ich frage mich, wer uns in der Zukunft finanzieren soll später, wenn wir mal auf die Rente zukommen.
Mit dieser Sorge ist er nicht allein. Darauf verweisen diverse Studien. Das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist in den letzten Jahren massiv gefallen. Auch wenn zum heutigen Zeitpunkt natürlich unklar ist, wie sich die Demografie in den nächsten 45 Jahren genau entwickelt und was das für die Stabilität der Rente bedeutet. Junge Menschen sorgen sich mehr denn je um ihre Altersvorsorge. Aber nur wenige ergreifen wie Joshua auch konkrete Vorsorgemaßnahmen.
Ich versuche mich so gut wie möglich abzusichern für die Zukunft, dass ich eine Rente habe, die, mit der man vielleicht so ein bisschen leben kann. Auf jeden Fall investiere ich in Fonds und in Berufsunfähigkeit. Das ist so bisher das, wo ich investiere.
Wer noch ganz am Anfang der Finanzplanung steht, für den hat Nils Nauhauser ein paar grundlegende Tipps. Nauhauser ist Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er rät jungen Menschen als ersten Schritt:
Notgroschen ansparen, also nicht einen Altersvorsorgevertrag abschließen, keinen Bausparvertrag, keine Rentenversicherung, sondern erstmal gucken, dass man eine Reserve aufbaut, damit man in den nächsten Jahren die benötigten Anschaffungen, weiß ich nicht, PKW, Fahrrad, vielleicht Möbel für die eigene Wohnung oder ähnliches, einfach Cash bezahlen kann und nicht Schulden dafür aufnehmen muss, weil Schulden sind einfach teuer.
Daher sollten gerade diejenigen, die während der Ausbildung oder Studium einen Studienkredit oder BAföG bezogen haben, diese Schulden auch erst einmal zurückzahlen, bevor sie die nächsten großen Investitionen planen. Sind die Schulden abbezahlt und ein kleines finanzielles Polster vorhanden, sollten junge Menschen laut Nils Nauhauser dann über einen ETF-Sparplan nachdenken. Auch wenn sich Riester-Verträge oder die betriebliche Altersvorsorge in einzelnen Fällen lohnen können, würden diese deutlich weniger Flexibilität bieten als das kostengünstige und breit gestreute Investieren in Aktien.
Flexibilität ist extrem wichtig, denn gerade auch junge Leute wissen ja nicht, wo es einen nochmal hinverschlägt im Beruf. Vielleicht macht man ein Auslandsjahr, blöd halt irgendwie einen Riester-Vertrag zu haben, ist man während der Zeit nicht mehr förderfähig. Oder man wechselt den Beruf, wechselt den Arbeitgeber, dann kann man die betriebliche Altersvorsorge bei Arbeitgeber A vielleicht nicht zu Arbeitgeber B mitnehmen. Oder es kommt vielleicht doch nochmal der Eigenheimwunsch auf und dann braucht man das ganze Kapital, was man angespart hat, verfügbar, ohne irgendwelche Stornoabzüge, hohe Kosten oder ähnliches. So, das heißt, alle unflexiblen Produkte sind dann zu meiden.
Wie Garten- und Landschaftsbau-Azubi Joshua auch, sollten junge Menschen laut Nils Nauhauser ebenfalls über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken. Denn je jünger man bei Vertragsabschluss ist, umso günstiger ist die Versicherung, die einen dann finanziell absichert, wenn man aus gesundheitlichen Gründen seinen Beruf frühzeitig aufgeben muss.
Gregor Lischke war das. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Wirtschaft am Mittag und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt der Kommentare steht die geplante Übernahme des Leverkusener Kunststoffherstellers Covestro durch den staatlichen Ölkonzern ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt:
Viele haben beim Wort Übernahme durch einen ausländischen Investor den Krimi um die Düsseldorfer Mannesmann AG vor Augen. Der britische Mobilfunker Vodafone kaufte den Mischkonzern, zerschlug ihn und verkaufte die lukrativen Bruchstücke an diverse Investoren oder Konkurrenten. Mitarbeiter von Covestro und viele Leverkusener haben nun ebenfalls ein mulmiges Gefühl. Zu Recht? Keineswegs. Denn ADNOC glaubt offensichtlich an Covestros Zukunft und investiert. Das Handelsblatt stellt fest: Die Lage der deutschen Chemieindustrie ist angespannt. Covestro selbst fällt es schwer, positiv auf 2025 zu blicken. Gründe für den Pessimismus gibt es viele. Die Nachfrage ist eingebrochen und erholt sich langsamer als gedacht. Die Energiepreise in Deutschland und Europa sind immer noch vergleichsweise hoch. Anders als etwa in China, das den Markt mit günstigen Chemikalien überschwemmt. Dass ADNOC in dieser Situation zugreift, zeigt aber, dass deutsche Unternehmen weiterhin attraktiv für internationale Investoren sind. Die Wirtschaftswoche meint, ADNOC verfolge die Strategie, der grüne Vorreiter zu sein in der fossilsten Branche des Planeten. Während viele andere Ölkonzerne ihre nachhaltigen Ambitionen zuletzt begraben haben, halten Abu Dhabi und ADNOC daran fest. Bis 2045 soll der Konzern klimaneutral sein. Das Emirat versorgt sich schon heute zu immerhin knapp 30% aus erneuerbaren Energien. Ein absoluter Rekordwert in der Region. Mit seiner Tochterfirma Masdar und der Beteiligung Fertiglobe gehört ADNOC bereits heute zu den wichtigsten Akteuren im wachsenden Markt für grünen Wasserstoff. Beginnt jetzt der Ausverkauf der deutschen Großunternehmen, fragt die Süddeutsche Zeitung. Immerhin gibt es eine ganze Reihe spektakulärer Fälle. Der italienische Bankkonzern UniCredit buhlt heftig um die Commerzbank, hat sich bereits gut 20% der Anteile gesichert und will noch mehr. Deutschlands größter Stahlhersteller, eine ThyssenKrupp-Tochter, soll zu großen Teilen an einen tschechischen Investor gehen. Der Logistikkonzern Schenker wird an Dänen verkauft. Der Hamburger Hafen gehört bald zu fast 50%, dem weltgrößten Reeder MSC. Natürlich hat jeder einzelne Fall seine eigene Logik. Vor Generalisierung sollte man sich hüten. Die vielen Firmenübernahmen sagen aber einiges über die Lage der Wirtschaft hierzulande.
Das war die Wirtschaftspresseschau in der Sendung Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.